Tja, manche sieht man und hat es dann gleich wieder vergessen. Also es steht ja schon in der Bibel, dass, vielleicht von Männern wenigstens, wenn die in den Spiegel schauen, dass sie nicht dann klar sehen und das behalten, was es ist. So sagt meine Frau, dass es eben ein typisch männliche Anzeichen sind, irgendwie was wahrzunehmen, aber nicht wahrzunehmen. Und heute möchte ich gerne mit euch mal wieder einen von unseren vier Werten in Erinnerung rufen, respektvoll, denke ich. Das ist ganz gut, respektvoll zu haben. Wir haben ja in unserem Wertschatzprojekt schon vor einem Jahr, anderthalb Jahr, es ist glaube ich schon her, diese vier Werte identifiziert als besonders wichtig für uns, dass wir darin noch zunehmen und merken, das wollen wir, so wollen wir immer mehr werden. Großzügig, offen für andere, respektvoll und wertschätzen. In 14 Tagen werde ich über einen anderen Wert auch noch mal weiterreden, aber heute über rücksichtsvoll. Rücksichtsvoll ist das deutsche Wort für respektvoll. Also man kann das ja ausländisch aussprechen oder eben rücksichtsvoll. Respekt oder Rücksicht ist ja die Art und Weise, wie ich jemanden wahrnehme. Nicht nur, dass ich mir behalte, was für eine Farbe ein Kleidungsstück von jemandem hat, sondern die Einstellung, die ich achtsam auf denjenigen habe, förderlich, nicht hinderlich, fürsorglich, hilfsbereit, eben hochachtungsvoll. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das steckt hinter Respekt oder Rücksicht, dass ich andere so in der Art und Weise wahrnehme. Und eine solche Herzenseinstellung, wie man jetzt andere anschaut, wächst aus der Gnade. Der beste Dünger für rücksichtsvoll oder respektvoll zu sein oder zu werden, ist Gnade. Denn Gnade ist ja, dass wir Freundlichkeit erfahren. Gnade vor Recht wird ergehen. Und weil wir heute Abendmahl feiern, bietet sich dieser Wert, der auf Gnade wächst, besonders an. Denn im Abendmahl erleben wir ja ganz besonders Gottes Gnade. Wir schmecken und sehen, wie gütig der Herr ist. Wir feiern das, dass Jesus sich selbst hingegeben hat als Opfer für uns. Wann, wenn nicht gerade beim Abendmahl, können wir gnädig miteinander umgehen? Deswegen ist es gut, wenn wir eben auch uns über diesen Wert, der aus Gnade heraus wächst, respektvoll beim Abendmahl. Darum soll es heute gehen. Es gibt ja immer nach dem 1. Korinther 11 diese Einsetzungsworte von der Bibel her, dass wir wissen, was bedeutet das Abendmahl überhaupt. Und die Verse davor, die direkt davor kommen, die werden kaum gelesen. Die sind eben ganz gezielt so an die Korinther gerichtet, aber die will ich heute mal ins Gedächtnis rufen, um dann eben zu sehen, wie sich Jesus eine rücksichtsvolle Abendmahlgemeinschaft vorstellt. Ich lese also die drei Verse, die eben davor stehen. Paulus schreibt da in Gottes Wort zu den Korinthern: Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Denn anstatt miteinander zu teilen, isst und trinkt jeder das, was er selbst mitgebracht hat. So bleibt der eine hungrig und durstig, während der andere sich betrinkt. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die beschämen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Punkt sicher nicht. Okay, etwas unfreundlich, diese Passage, deswegen wird auch nicht so oft drüber gepredigt, aber heute ist der Tag, dass das mal eine Predigt wert ist. Rücksichtsvoll beim Abendmahl. Und ich finde es ziemlich krass, Freunde, wenn ich hier so merke, was der Paulus so mit den Korinthern macht. Der spricht denen ja glattweg ab, dass das, was sie so im Gottesdienst das Abendmahl nennen, dass das irgendeinen geistlichen Wert hätte. Er sagt, was ihr da macht und was ihr da Abendmahl nennt, das ist überhaupt nicht das, wie Jesus sich selbst vorgestellt hat, sein Gedächtnismahl. Am Abendmahl teilzunehmen, ist ja ein Bekenntnis, mit Jesus Christus verbunden zu sein. In der Bibel steht, ich werde es nachher auch in den Einsetzungsworten wiederholen, dass wir beim Abendmahl verkünden den Tod des Herrn, bis er kommt. Also wir verkünden und bekennen damit, dass wir zu Jesus gehören, der unser persönlicher Retter und Erlöser geworden ist. Das Abendmahl bedeutet etwas. Wir zeigen etwas damit. Und ganz besonders wird an dem Brot und an dem Kelch deutlich, dass Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat, sein Leib hat brechen lassen. Er hat sich selbst als Opfer gegeben, damit wir Bürger des Himmels werden, damit wir ewiges Leben haben und unsere Schuld vergeben bekommen. Die aktive Schuld, die wir selber auf dem Kerbholz haben, oder auch die passive Schuld, die andere Leute an uns verbrochen haben. Wer das Abendmahl nimmt, wer daran teilnimmt, der bekennt damit, mir ist Gnade vor Recht ergangen. Ewiges Leben geschenkt statt tiefe Hölle verdient. Mit Gott, mit uns selbst und mit den anderen versöhnt leben zu können und auch leben zu wollen. Das steckt im Abendmahl drin. Deswegen transportiert Abendmahl ganz besonders Gottes Gnade. Und wann, wenn nicht gerade beim Abendmahl, können wir dies erleben und so auch miteinander leben. Also, wer am Abendmahl teilnimmt, auch heute wieder, dem geht's gut bei Jesus. Und den anderen? Das ist die Frage, die Gottes Wort hier den Korinthern damals schon gestellt hat oder auch uns heute. Paulus sagt ja, denn anstatt miteinander zu teilen, isst und trinkt jeder das, was er mitgebracht hat. Das ist die Begründung dafür, dass er sagt, also Leute, macht euch nichts vor, was ihr da praktiziert in euren Versammlungen, ist eine Farce, aber nicht das, was Abendmahl bedeutet. Die Korinther haben ja das Abendmahl nach einem ausgiebigen Essen miteinander gefeiert. So damals schon das Potluck von uns heute. Das eigentliche Abendmahl, eben Brot und Kelch zu teilen im Gedächtnis an Jesus, das kam im Anschluss daran vor. Und da der Sonntag zu der Zeit, wo der Korintherbrief geschrieben worden ist, ja kein allgemein arbeitsfreier Tag gewesen ist, dann haben die Gottesdienste auch nicht zu einer bestimmten Uhrzeit anfangen lassen können, sondern die haben dann gesagt, wir kommen dann eben am ersten Tag der Woche zusammen, an dem Tag der Auferstehung des Herrn, aber dann kam eben jeder, wann er Zeit hatte. Einige früher, andere später. Und gerade die Sklaven, die ja auch in Korinth zu der Gemeinde dazugehörten, die mussten lange arbeiten. Und die kamen dann dementsprechend sehr, sehr spät in die Versammlung. Und außerdem waren Sklaven arm, sie hatten ja kein eigenes Eigentum und konnten eben nichts oder zumindest nicht viel zum Essensbuffet beitragen. So war das damals in Korinth und deswegen spielt es eben hier diese Rolle. Und der Paulus sagt eben, liebe Korinther, ihr sollt euch mal was fragen. Überlegt mal, warum kommen welche zu spät zum Abendmahl? Warum sind die einfach nicht da? Und dann werden die überlegen und sagen, ja klar, die müssen wohl noch arbeiten, während wir hier schon so sitzen und das Wort Gottes hören oder hier an dem Essen uns gut tun. Während wir gute Gemeinschaft haben, machen andere noch ihren Job. Wie manche von uns auch, die während der Woche bis 9 Uhr oder 10 Uhr abends arbeiten müssen, wenn sie in dem Einzelhandel beschäftigt sind. Und dann sollten sich die Korinther fragen, okay, wenn die wirklich so lange arbeiten müssen, wenn die dann endlich reintrubeln, zu spät, wo wir schon vielleicht eine Stunde oder zwei zusammen sind, dann sind die wahrscheinlich ziemlich müde. Vielleicht sind sie auch ziemlich gereizt, weil sie beschämt wurden und gestresst wurden. Und da wäre gut zu überlegen, wie können wir denn die unterstützen, ermutigen, wieder aufrichten, sich ausruhen lassen, dass wir Gutes ihnen tun, wenn sie jetzt schon so einen langen Sklavendienst machen mussten. Dazu fordert der Bibeltext hier auf. Oder dass sie auch fragen, wieso kommt es, dass welche ganz hungrig, ausgehungert eben hierher kommen in die Versammlung bei uns in Korinth und dann eben vielleicht über das Essen, was noch übrig ist, daherfallen, als ob sie ganz ausgehungert werden. Aha, die scheinen wohl wirklich Hunger zu haben. Wir haben natürlich noch schön Kaffee getrunken mit Schwarzwälder Kirschtorte oder was weiß ich, was die damals hatten und sowas, und bis wir dann so gekommen sind. Aber die haben sowas nicht, die sind vielleicht ganz arm. Also merkt ihr, dass hier Gottes Wort die Abendmahlsteilnehmer da in Korinth auffordert, macht euch mal Gedanken, wer alles zu der Gemeinde gehört, wen ihr seht oder nicht. Das, was du, René, jetzt mit uns gemacht hast, okay, wir sind ja wirklich ziemlich wenig, aber wow, warum fehlen denn hier so viele? Okay, wir wissen das natürlich sowas, beten ja auch dafür, weil die Pfadfinder oder sehr, sehr, sehr viele von den Pfadfindern eben auf der Schwedenfreizeit sind. Aber dazu hat das Wort Gottes eben hier die Korinther erstmal aufgefordert. Und damit man überhaupt diese Fragen bewegt und sagt, wo sind denn die Leute, die eigentlich hier sein könnten oder sollten? Also diese Fragen kommen überhaupt nur, wenn wir rücksichtsvoll sind, wenn wir aufmerksam um uns rumschauen oder wenn wir, es gibt ja dieses Wort umsichtig, ist ziemlich aus der Mode geraten, also wenn wir umherschauen, mal andere in Blick nehmen und sehen, was sind denn das für Leute? Und nicht nur uns dann behalten, wie welche Farbe ihr Hemd hat oder ihre Bluse, sondern vielleicht sogar ein bisschen tiefer da reinblicken. Rücksichtsvoll beim Abendmahl. Von Anfang an, merken wir hier im Neuen Testament schon, von Anfang an wird das Abendmahl mit der Gemeinde gefeiert, nicht alleine zu Hause in der Küche. Es tut so gut, wenn wir Brot und Kelch empfangen und es nicht uns selbst eben bedienen. Und wenn wir das empfangen, dass uns jemand zusagt, was du jetzt empfängst, Brot, und den Kelch, das sind Zeichen dafür, was Jesus Christus für dich und auch für mich getan hat. Beim Abendmahl ist Jesus ja die Hauptperson. Jesus sagt, sowas tut zu meinem Gedächtnis, also denkt an mich. Aber wenn wir an Jesus denken, was er am Kreuz vollbracht hat, dann bedeutet es immer, dass wir nicht nur an ihn denken, sondern auch an die anderen, für die er dieses Opfer gebracht hat. Das wissen wir von Jesus, weil Jesus ja mal gefragt worden ist, was ist denn das Wichtigste eigentlich im Glauben? Und Jesus sagte, das Wichtigste ist, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit allem Verstand, mit allem, was da ist. Und genauso wichtig ist, den Nächsten zu lieben, so wie dich selbst. Also Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, gleich wichtig. In der Bibel steht, Galater 2, Vers 20, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Also das will Christus, dass wir auf die anderen achten und sogar die Lasten tragen. Also nicht die Lasten vorhalten, was hast du denn da gemacht oder habe ich es dir nicht gleich gesagt? Auch nicht noch mehr aufbürden, den noch mehr belasten, der schon überlastet ist. Auch nicht wegschauen oder verharmlosen, das wird schon wieder oder so. Jesus will, dass wir rücksichtsvoll sind, sehen, was andere haben und die dann annehmen, die unterstützen. Oder vielleicht auch neu kennenlernen, wenn wir doch gar nicht wissen, wie es dem Einzelnen dann so geht. Wie geht es den anderen beim Abendmahl? So hat Paulus im ersten Korintherbrief eben die Korinther gefragt. Die Korinther, die waren echt geistlich egoistisch, will ich mal so sagen. Lasst uns hier in der Gemeinde nicht so sein. Lasst uns wirklich aufmerksam leben. Nicht nur darauf achten, was wir anhaben, sondern auch darauf achten, wie wir drauf sind. Mit den Augen des Herzens zu sehen. Rücksichtsvoll, umsichtig, achtsam aufeinander eingehen und dann eben schauen, Mensch, wie kann man dem anderen unterstützen oder ermutigen. Zuerst hier bei denen, mit denen wir verbindlich zusammengehören, aber dann, der Leib Christi ist ja nun viel, viel größer als hier die Christusgemeinde in Steinheim, auch weltweit, gerade diejenigen, die bedroht sind, die in Kriegsgebieten leben, die am Verhungern sind, die verfolgt sind, auch für die zu beten. Oder wenn es möglich ist und sinnhaft ist, für die zu spenden. Also auch da den Blick weiter zu haben als jetzt unsere kleine Gemeinde. Aber eben hier zuerst, denn hier wird es praktisch. Hier können wir das üben, ganz konkret, wie das Jesus sich vorstellt, Gemeinde zu leben und in Gemeinschaft zu sein. Heute wollen wir das Abendmahl ja nicht an den vier Tischen feiern, sondern einem Tisch hier vorne. Und auch dann werde ich anschließend eben auffordern, so wenn das dann soweit ist, dass man nach vorne kommt und dann Brot und Kelch nimmt. Ich stehe bei Bedarf bereit, jemanden auch Brot und Kelch zu geben. Aber ich sage euch ehrlich, viel besser wäre es, wenn ihr nach vorne kämt und dann entweder schon ganz bewusst zu zweit oder zu mehreren nach vorne geht und die dann im Blick nehmt und einander Brot und Kelch abgibt. Entweder hier vorne so ein bisschen weit ab vom Tisch, damit da Platz ist, oder eben euch wieder auf den Platz nebeneinander zu setzen. Versteht ihr, dass wir hier heute schon praktizieren? Ich bin rücksichtsvoll beim Abendmahl. Und ich will dem oder derjenigen, die mit mir hier nach vorne kommt, um Brot und Kelch zu nehmen, in den Blick nehmen, ihn ermutigen und diesen Zusammenschluss üben. Machen wir das mal so. Ich will noch zwei Fragen euch mitgeben auf den Weg bis dahin, die ihr so selbst bedenken und umbeten könnt. Einmal zum Thema geistlicher Egoismus, wie bei den Korinthern. Drehen sich eigentlich alle meine Anliegen darum, dass Jesus mir hilft? Also Anliegen an Jesus, was ich Gebetsanliegen habe, Erwartungen habe, dass Jesus mir hilft oder auch anderen. Bin ich zufrieden, solange ich und meine Freunde hier sind, meine Spielkameraden, und die anderen kümmern mich nicht? Droht bei mir vielleicht geistlicher Egoismus zu sein? Machen wir uns darüber mal Gedanken. Und das andere ist rücksichtsvoll, das Stichwort. Auf wen hier im Raum macht mich Gottes Geist aufmerksam und lässt mich überlegen, wie es ihm wohl geht? Ihr dürft auch ruhig jetzt mal einander anschauen, nicht nur mich, jetzt habt ihr mich lang genug angeguckt oder sonst in der Luft rum, aber ihr könnt auch mal einander angucken und beten und sehen, was regt sich in mir, wen macht Jesus mir vielleicht wichtig? Wen habe ich vielleicht schon lange oder noch gar nicht so viel lange gesehen? Und dann eben auch, auf wen weist der Geist Gottes mich hin, der hier fehlt? Also auf die Schweden-Freizeitler haben wir ja schon gebetet, aber es gibt ja noch andere, die nicht in Schweden sind. Auch da, eigentlich sollten die dabei sein. Vielleicht macht der Geist Gottes euch jetzt aufmerksam und sagt, Mensch, also ich weiß gar nicht, wie es dem geht. Ob der in Urlaub ist oder ob irgendwie eine Not bei ihm ist. Und dann, wie reagiere ich darauf? Tue ich was? Oder wie tue ich es auch? Argwöhnisch, ärgerlich oder mitleidig? Also, auf wen macht der Geist Gottes uns aufmerksam? Von den anderen, die hier sind oder die hier nicht sind? Und wie reagieren wir darauf? Lassen wir uns diese Fragen mal zu Gemüte führen, dass wir sie leise mit Jesus besprechen. Und haben ein bisschen Musikbegleitung dazu, dass uns der Geist Gottes vielleicht auf die Sprünge hilft mit einem schönen geistlichen Liedmelodie. Ich schließe dann diese Zeit ab mit einem Amen und dann singen wir dann auch noch ein schönes Lied, was uns dann zum Abendmahl und auf das Miteinanderfeiern hinweist. Amen.